Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Manchmal stolpert man beim Blättern durch die Feuilletons über ein einzelnes Wort in den Artikel rein. Am Mittwoch ist es Soft Indie Ambient Rock Band und steht in einer Überschrift der Taz. Gemeint ist die isländische Band Moom, die es schon seit 30 Jahren gibt. Wer das bisher verpasst hat, dem erklärt Steffen Greiner: Moom war in den frühen Nullerjahren ein Indie-Pop-Phänomen. Mit ihrem Debütalbum Yesterday Was Dramatic, Today Is Okay im Jahr 2000 avancierten die vier MusikerInnen zu Lieblingen der Kritik. Moom blieb ein ewiger Geheimtipp für softe, introspektive Popmusik. Das Quartett erschuf einen Sound, in dem sich die Gegenwart zu entfalten schien, ohne je konkret zu klingen. Vielleicht fragt die Taz deshalb schon in der Überschrift: Was sagt ihr neues Album History of Silence zur Gegenwart? Das wird von Greiner dann sehr konkret beantwortet. Die Musik biedert sich den HörerInnen nie an, erzeugt bisweilen magische Momente, aber zu selten rockt sie wirklich. Vielleicht liegt es schlicht daran, dass Moom keine packenden Songwriter sind. Ihre Stärke liegt im Anordnen von Texturen und Klängen. Dies gelingt so gut, dass die Musik von Moom immerhin Pflaster auf das Unheil der Gegenwart klebt. Nun kommt uns das Unheil der Gegenwart gerade relativ groß vor, sodass wir uns fragen, ob da ein akustisches Pflaster wirklich hilft. Vielleicht, so denken wir, kann man wenigstens aus dem Unheil der Vergangenheit einen vernünftigen Fernsehfilm machen. Warum ermordete der nationalsozialistische Untergrund die Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter? Ein ARD-Film fiktionalisiert den Fall für eine eigene, erschreckende Deutung. Lesen wir da erstaunt in der Süddeutschen Zeitung. Denn eigentlich weiß doch bis heute niemand, warum der sogenannte NSU neben 8 türkischstämmigen Kleinunternehmern und einem mit griechischen Wurzeln auch die Thüringer Polizistin in Heilbronn ermordete. Ulrike Niems erklärt uns die Sachlage. Die Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hätten es auf die Dienstwaffen abgesehen, so die Version der Ermittler. Die Polizistin sei ein Zufallsopfer gewesen. Doch daran gibt es Zweifel. Weil zwei von Kiesewetters Vorgesetzten Verbindungen zum Ku Klux Klan gehabt haben sollen, eine Thüringer Kollegin Rechtsextreme deckte. Weil Kiesewetters Onkel, selbst Staatsschützer, den gewaltsamen Tod seiner Nichte mit der Mordserie an Migranten in Verbindung brachte, noch vor Selbstenttarnung des NSU. Genau hier setzte der Film die Nichte des Polizisten an, erklärt eine beeindruckte SZ-Kritikerin und verspricht: 90 Minuten Fiktion, die mehr sind als ein Fernsehkrimi. Auch Matthias Hannemann von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist von dem Gesehenen beeindruckt, gibt seinen Lesern aber noch den folgenden Rat: Man wüsste gern, was Fachleute, die tief in der Materie sind, von diesem beklemmenden, bedeutungsvoll raunenden und stark ästhetisierten Beitrag zur Wahrheitsfindung halten. Vielleicht hilft die Doku im Anschluss weiter. Wenn die FAZ und die SZ dieselbe Überschrift für einen Nachruf verwenden, muss einer gestorben sein, der dem alten Westdeutschland viel bedeutet hat. Herzlichst lautet die FAZ-SZ-Überschrift und betrauert wird natürlich Franz Josef Wagner. Auffallend ist allerdings, dass alle Kondolierenden Männer sind, vielleicht wegen Wagner-Witzen wie diesem, den Ulf Poschardt in der Welt nacherzählt. Wenn ein Mann einer Frau die Autotür aufhält, ist entweder die Frau neu oder das Auto. Micky Beisenherz, der Wagners Bildkolumnen in seinem Podcast gern mit Homer Simpsons Stimme vorlas, darf in der SZ sogar einen Abschiedsbrief an Wagner schreiben, mit dem auch wir uns verabschieden. Ihre Post war ein Assoziationsgewitter, hochemotional, subjektiv wie ein Urlaubstag im Spätherbst. Filterlos wie die Gitanen neben der Schreibmaschine, aus der ihre Texte quollen. Postwürfe, Papierflieger, immer ins Herz. Genie und Wahnsinn hatten in ihrem geräumigen Kopf gut Platz.